Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Annika Schneider. Hallo. Absolutes Klassikerthema beim Smalltalk ist klar das Wetter. Darüber sprechen wir heute auch, allerdings mit einem, der sich besonders gut damit auskennt, Özden Terli, Meteorologe beim ZDF. Erklärt uns nämlich, warum es in seinen Wettervorhersagen nicht nur darum geht, wie das Wetter wird, sondern auch um das große Ganze dahinter, die Klimakrise. Außerdem beschäftigen wir uns mit den vielen Journalistinnen und Journalisten, die seit Februar aus Russland und der Ukraine zu uns nach Deutschland gekommen sind und von hier aus gerne weiterarbeiten würden. Das deutsche Aufenthaltsrecht erschwert das allerdings. Wir beginnen unsere Sendung aber mit einem Todesfall, dessen Umstände immer noch viele Fragen aufwerfen. Als die Reporterin Shirin Abu Akleh vor 2 Wochen im Westjordanland loszog, um über einen Einsatz der israelischen Armee zu berichten, da trug sie eine schusssichere Weste mit dem Hinweis Presse, auch einen Stahlhelm. Gerettet hat sie das nicht. Sie starb, als eine Kugel sie ins Gesicht traf. Ein Kollege wurde dabei angeschossen. Shirin Abu Akleh war ein prominentes Gesicht des TV-Senders Al Jazeera. Über 20 Jahre lang hat sie aus Palästina berichtet. Ihr Begräbnis war ein Großereignis. Aber mit der Aufklärung ihres Todes, mit der Frage, wer da geschossen hat, geht es nicht voran. Denn bisher haben sich die israelische und die palästinensische Seite nicht auf gemeinsame Ermittlungen einigen können. Ich spreche darüber mit unserem Korrespondenten Tim Assmann in Tel Aviv, um das Ganze etwas besser einordnen zu können. Shirin Abu Akleh war ja in der Nähe der Stadt Jenin unterwegs, als sie getötet wurde. Was ist das für eine Gegend?
Ja, Jenin im nördlichen Westjordanland ist momentan seit einigen Wochen oder Monaten schon sicherlich der gefährlichste Ort in den palästinensischen Gebieten. Auch der gefährlichste Ort für Berichterstattung, das kann man sagen. Aus dieser Stadt kamen mehrere Attentäter, die verantwortlich waren für einige der Anschläge in der jüngsten Terrorwelle, die Israel heimgesucht hat seit Ende März. Und die israelische Armee führt eben auch deswegen besonders in Jenin Antiterroroperationen durch, mehrfach pro Woche im Schnitt, manchmal gleich jede Nacht an aufeinanderfolgenden Tagen. Das sind Operationen, die aus Sicht der Armee das Ziel haben, Terrorverdächtige festzunehmen, Häuser zu durchsuchen und ähnliches. Aber in Jenin stoßen die Truppen dabei auf großen Widerstand von palästinensischen Militanten verschiedener Gruppen. Es gibt in dieser Stadt, das weiß man und das ist dann bei diesen Operationen eben auch oft festzustellen, es gibt dort sehr, sehr viele Waffen und auf die Armee wird, wenn sie dort hineingeht, geschossen auf die israelische und die israelische Armee schießt zurück. Und bei einer solchen Antiterroroperation vor nun fast 2 Wochen, am Mittwoch vor 2 Wochen, kam es dann eben zu diesem Vorfall in einem Gebiet von Jenin, wo die Bebauung gerade beginnt. Shirin Abu Akleh war dort mit ihrem Team unterwegs, das Fahrzeug stoppte, man stieg aus, stand auch einige Minuten außerhalb des Fahrzeuges. Denn an der Entfernung von einigen hundert Metern war ein israelischer Militärkonvoi. Bis dahin ist das alles unumstritten. Dann fielen Schüsse und ein Schuss traf sie eben tödlich, verletzte den Kollegen. Aber wer geschossen hat, das ist bis heute die offene Frage.
Nun gibt es ja einige Versuche schon, das aufzuklären von verschiedenen Seiten. Wie weit ist man da bis jetzt gekommen?
Es gibt verschiedene Rekonstruktionen, die vor allem fußen auf Video- und Fotomaterial, das man von diesen Augenblicken hat an jenem frühen Morgen in Jenin. Und die lassen in der Tat ziemlich viele Rekonstruktionen zu. Zuletzt hat die Nachrichtenagentur AP da umfangreich recherchiert. Was man sagen kann, ist, dass die Version, die in den ersten Stunden von der israelischen Armee verbreitet wurde, in den ersten Stunden nach dem Vorfall, dass dort also sehr, sehr viele palästinensische Militante gewesen seien, die auch geschossen hätten. Das ist so wohl mittlerweile nicht mehr haltbar, muss man sagen. Die israelische Armee stand sozusagen zwischen den Reportern und palästinensischen Militanten. Die waren aber mehrere hundert Meter von Shirin Abu Akleh entfernt. Es ist nach wie vor möglich, dass eben einer oder mehrere einzelne Palästinenser in diesem Bereich waren, auch geschossen haben. Was aber auf jeden Fall auch der Fall war, ist, dass die israelische Armee geschossen hat. Und die Recherchen von EP und anderen kommen zu dem Schluss, dass diese Schüsse in Richtung der Journalisten gehen. Das würde also nahelegen, dass die israelische Armee für diesen Tod verantwortlich ist, dass die tödliche Kugel aus einer israelischen Armeewaffe kam. Genau herausfinden kann man das momentan nicht, weil die Kugel eben nicht verglichen werden kann mit den Waffen, die die Armee dort eingesetzt hat. Die Kugel ist bei den Palästinensern, bei den palästinensischen Behörden. Die israelische Armee sagt, wir haben hier untersucht, wir können nicht ausschließen, dass der Schuss von uns kam. Ist weiterhin sehr, sehr gut möglich, aus ihrer Sicht auch wahrscheinlich, dass er von Palästinensern kam. Aber solange hier nicht gemeinsam untersucht wird, wird sich das eben nicht zweifelsfrei klären lassen.
Führt denn dieser Vorfall dazu, dass Journalistinnen und Journalisten jetzt vielleicht überlegen, bevor sie über militärische Einsätze weiter berichten, beeinträchtigt das die Berichterstattung?
Also ich berichte jetzt aus Israel und den palästinensischen Gebieten seit 15 Jahren. Es hat immer wieder Vorfälle gegeben, wo vor allem palästinensische Kollegen von der israelischen Armee erschossen wurden, häufig im Gazastreifen an der Grenze, weil es eben auch häufig die palästinensischen Teams sind, die in dem Moment, wo etwas passiert, am dichtesten rangehen müssen. Diejenigen sind, die im ersten Moment aus erster Hand berichten. Und es hat dort immer wieder Todesfälle gegeben. Die sind in vielen Fällen nicht restlos aufgeklärt worden. Und es führt natürlich dazu, dass man immer wieder überlegt, kann ich das jetzt machen? Das ist etwas, was einen ständig begleitet. Und wenn so etwas war wie jetzt in Jenin, dann kommt man vielleicht wieder eher zu dem Schluss, dass man sagt, nein, das ist jetzt zu gefährlich. Aber konkret in den letzten beiden Wochen habe ich nicht wahrgenommen, dass jetzt zum Beispiel über diese Antiterroroperationen der Armee, über die Schusswechsel in Jenin, die es da gibt, dass da weniger berichtet worden wäre.
Wenn wir über die palästinensischen Journalisten sprechen, die Israel-Korrespondentin der österreichischen Zeitung Der Standard, Maria Sterkel, die hat gestern geschrieben, palästinensische Journalisten würden systematisch benachteiligt. Sie hätten zum Beispiel Probleme, Genehmigungen für Recherchereisen zu bekommen. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das irgendwie ein Journalismus zweiter Klasse?
Es ist natürlich so, dass palästinensische Journalisten schon alleine weniger Bewegungsfreiheit haben, weil sie eben durch die Checkpoints und so weiter nicht einfach durchkommen, dort wo ausländische Teams weiterfahren können. Das ist das eine. Und natürlich, und das betrifft dann eben auch arabisch-israelische Journalisten, gibt es immer wieder seit vielen Jahren auch den Vorwurf vom Verein der Auslandspresse, dass hier von der israelischen Seite her quasi Klassifizierungen vorgenommen werden, dass es also für palästinensische Journalisten schwieriger ist, zum Beispiel Ausweise zu bekommen oder ansonsten Zugang zu erhalten. Das ist in der Tat ein Vorwurf, der schon sehr, sehr lange erhoben wird und eben auch unter anderem von diesem Verband der Auslandspresse immer wieder thematisiert wird, ohne dass es dann nicht immer wieder neue Fälle geben würde.
Kurz zurück noch einmal zu dem Tod von Shirin Abu Akleh. Was ist da jetzt noch an Aufklärung zu erwarten?
Momentan sieht es so aus, dass beide Seiten eine unabhängige Aufklärung nicht wollen, nicht bereit sind, dabei zu kooperieren, auch eine gemeinsame Untersuchung nicht wollen. Ich kann mir auch keine Situation vorstellen, in der bei einer gemeinsamen Untersuchung eine der beiden Seiten das Ergebnis der jeweils anderen Seite akzeptieren würde. Das Einzige, was hier jetzt noch dazu führen kann, dass vielleicht doch noch gründlich aufgeklärt wird, ist eben Druck von außen. Die USA sind hier sehr aktiv. Shirin Abu Akleh war US-Staatsbürgerin. Und auch der Internationale Strafgerichtshof soll ja hier eingeschaltet werden, muss überlegen, ob er ermittelt.
Tim Aßmann, unser Korrespondent in Tel Aviv, hat uns auf den neuesten Stand gebracht nach dem Tod der Journalistin Shirin Abu Akleh. Wenn Medienschaffende zu sehr unter Druck geraten, dann bleibt ihnen manchmal nur, ihr Land zu verlassen und ins Exil zu gehen. Und das passiert gerade in der Ukraine, wo die Journalisten vor Putins Bomben und Waffen fliehen. Und das passiert in Russland, wo regierungskritische Redaktionen reihenweise dicht gemacht und bedroht werden. Dabei gibt es aber einen entscheidenden Unterschied. Ukrainische Journalisten dürfen ohne Visum nach Deutschland einreisen und hier weiterarbeiten. Russische Journalisten brauchen ein Schengen-Visum, mit dem sie nicht arbeiten dürfen und das nur 3 Monate lang gültig ist. Das heißt, wer direkt nach der Invasion aus Russland nach Deutschland geflohen ist, dessen Visum läuft Ende dieser Woche ab. Christine Watti berichtet.
Für Christian Mier, Chef von Reporter ohne Grenzen, ist die Lage klar. Russische Journalistinnen und Journalisten sollten humanitäre Visa bekommen und ihnen so Aufenthalt und Arbeitserlaubnis ermöglicht werden. Denn Reporter ohne Grenzen stellt im Fall Russlands eine Besonderheit fest. Es haben, so Mir,
zum Teil im Moment komplette Redaktionen das Land verlassen. Also eigentlich Kolleginnen und Kollegen, die arbeitsfähig sind als Redaktionseinheiten, gerne hier als Exilmedien weiterarbeiten wollen, die sich natürlich über Geschäftsmodelle Gedanken machen müssen und wollen, aber nicht arbeiten dürfen hier.
Einer der russischen Journalisten ist Maxim Kurnikow, dessen kremlkritischer Radiosender Echo Moskwi nach Kriegsausbruch geschlossen wurde. In Berlin will er seine Arbeit fortsetzen, kann er aber nicht, jedenfalls nicht in klassischen Arbeitsverhältnissen. Dabei sieht er seinen journalistischen Auftrag klar.
Ich glaube, die meisten russischen Journalisten, die jetzt in Deutschland sind, hätten gern die Möglichkeit, hier für die Medien zu arbeiten. Aber noch mehr glaube ich, dass wir fähig sind, eigene russische Inhalte zu liefern. Viele Menschen warten auf unsere Informationen. Aber wir haben nicht mal die Chance, ein Bankkonto zu eröffnen, denn wir haben russische Pässe und sind damit abhängig von der Visasituation. Wir warten alle auf unsere Visa, die uns erlauben, hier in Deutschland zu arbeiten.
Die Frage nach der endgültigen Entscheidung, wie nun mit den russischen Journalisten umzugehen ist, wird zwischen unterschiedlichen Ministerien verhandelt. Ein Notfallausweg steht bis dahin allen offen, wie Sprecher Marek Wede des Bundesinnenministeriums noch in der vergangenen Woche betont.
Dass es natürlich die Möglichkeit gibt, eine Möglichkeit, die auch genutzt wird, von russischen, weißrussischen Künstlern, Journalisten, Oppositionellen hier in Deutschland einen Asylantrag zu stellen, der dann individuell auch geprüft wird. Das ist etwas, was auch sehr viel und häufig passiert, was dann natürlich auch die Möglichkeit eröffnet, in Deutschland zu bleiben.
Das dauert aber und verhindert in der Zwischenzeit die Aufnahme der journalistischen Tätigkeit, kontert Reporter ohne Grenzen. Der Wunsch hier, ein Aufnahmeprogramm nach § 22 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes. Denn dieser Paragraph ermöglicht die Visavergabe aufgrund dringender humanitärer Gründe mit Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis von bis zu 3 Jahren. Und § 22 könnte auch hier bald wirken. Zumindest bestätigte die Innenministerin Nancy Faeser in einem Gespräch mit dem Spiegel diesbezügliche Beratungen. Dass es russischen Journalistinnen und Journalisten möglich gemacht werden soll, in Deutschland zu arbeiten, ist also weitestgehend Konsens. Nur, wie sieht es mit der Qualifikation dieser Journalistinnen und Journalisten aus? Diese Frage stellt sich zum Beispiel die ukrainische Journalistin Katja Goncharova. Sie ist seit 1,5 Monaten in Deutschland und arbeitet für den WDR.
Was die Menschen angeht, das ist überhaupt keine Frage. Es gibt Menschenrechte, die leider in Russland seit Jahren vernachlässigt worden sind. Da müssen natürlich die Menschen Schutz bekommen. Es ist klar. Aber jetzt sprechen wir über die Journalisten. Da habe ich und alle meine Kollegen aus der Ukraine ganz, ganz, ganz viele Fragen. Wie stellt man dann fest, ob sie oder er überhaupt eine Ahnung von journalistischen Standards hat, wie zum Beispiel Neutralität, Objektivität und grundsätzliche Verifizierung von Informationen. Hat er oder sie der russischen Propaganda gedient? Und jetzt auf einmal nicht mehr? Das ist die wichtigste Frage für mich und für meine Kollegin.
Zum einen ist Reporter ohne Grenzen natürlich tatsächlich keine Organisation, die inhaltliche Qualität oder sowas bewerten würde, sondern wir setzen uns ein für Journalismus, aber wir setzen uns natürlich auch ein für unabhängigen Journalismus. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Antwortet Christian Mier auf die allgemeine Frage nach den inhaltlichen Kriterien beim Schutz von Journalisten.
Wir haben es in Russland mit vielen tollen professionellen arbeitenden Kolleginnen und Kollegen auch zu tun, die lokalen Mächtigen in Frage gestellt haben, lokale Korruption enthüllt haben und das im besten Sinne unabhängig. Natürlich gibt es aber auch staatliche Medien, halbstaatliche Medien, aber das sind ehrlich gesagt im Moment nicht die Menschen, die das Land verlassen wollen.
Während also der Krieg so längst auch zum Konflikt auf der journalistischen Bühne hier geworden ist, inklusive der genauen Beobachtungen des Verhaltens Deutschlands in dieser Frage, empfiehlt die deutsche Journalistin ukrainischer Herkunft Lesja Pullmann zumindest Ausgeglichenheit bei der Beachtung der jeweiligen Bedürfnisse.
Ich würde auf jeden Fall auch ukrainische Journalisten unterstützen, zumal sie jetzt teilweise die Arbeit von den russischen Journalisten machen, indem sie versuchen oder wirklich Menschen in Russland absolut adäquat oder objektiv, soweit es geht, zu informieren. Also ich weiß nicht, wie das sein kann, vielleicht das finanzielle Unterstützung, spezielle Programme, vielleicht holt man sie für einige Zeit nochmal nach Deutschland.
Genug Stoff für Diskussionen auf zukünftigen Podien zum Thema, so zumindest kann man sich das gut vorstellen, während allein die Visafrage vor Ablauf der ersten 90 Tage noch nicht geklärt ist. Nancy Faeser konnte im Gespräch mit dem Spiegel keine zeitlichen Rahmen verkünden, vor der Sommerpause jedenfalls sollte etwas beschlossen sein. Maxim Konikow verweist auf die Bedeutung des russischen regierungskritischen Journalismus und wirbt dafür, diesen nicht untergehen zu lassen, auch mit Blick in eine ganz andere zeitliche Dimension.
Ich denke, unsere Mission ist es, russischen Journalismus zu retten, als eine Institution der russischen Zivilgesellschaft. Denn wenn Putins Regime endet, werden wir russischen Journalismus brauchen und wir brauchen ihn jetzt.
Sagt der russische Exiljournalist Maxim Kurnikow in einem Beitrag von Christine Watti. Wir leben in der Klimakrise und das heißt, Klimakrise und Wetter sind gar nicht mehr zu trennen. Das sagt der Meteorologe Özdin Terli, der in den aktuellen Sendungen des ZDF das Wetter präsentiert. Er nutzt das Format immer wieder, um auch die Klimakrise zu erklären. Mir geht es ja so, wenn ich abends die Nachrichten schaue, dann bin ich am Ende eher erschöpft von den vielen schlimmen Meldungen aus aller Welt, gerade auch aktuell mit den Bildern aus der Ukraine. Beim Wetter schalte ich gedanklich dann oft schon ab und dann will ich nur noch schnell wissen, ob ich am nächsten Tag einen Schirm brauche oder ob es mit dem Grillen am Wochenende klappt. Und deswegen habe ich Özdin Terli heute Mittag gefragt, ist der Wetterbericht wirklich ein guter Moment, um auf Klimathemen hinzuweisen?
Ja, ich denke schon, weil letztendlich ist ja der Meteorologe der Experte für nicht nur das Wettergeschehen, sondern für die Atmosphäre im Allgemeinen. Also wenn sich das Wetter verändert im Rahmen der Klimakrise, dann muss der Meteorologe auch darauf eingehen. Und wer sollte das sonst machen an so einem Abend außer der Meteorologe, der vielleicht der einzige Wissenschaftler des Abends eigentlich ist? Nicht immer der Fall, aber manchmal schon.
Aber wie schafft man es da auch, die Aufmerksamkeit des Publikums zu bekommen?
Am besten ist es natürlich, wenn das einen aktuellen Bezug hat und man vielleicht sogar noch ein Vorurteil aufräumt oder einen Zusammenhang erklärt, den die Menschen sowieso schon immer interessiert haben. Also ich denke, man kann es nicht mehr weglassen, gerade als Meteorologe nicht. Und gerade die wissenschaftlich ausgebildeten Meteorologen, die machen ja letztendlich auch Wissenschaftskommunikation. Denn wir brechen ja die komplexen Zusammenhänge runter und vereinfachen das so weit, dass sie auf einer Karte zu sehen sind und innerhalb von 10, 15 Sekunden aufzunehmen sind. Das ist quasi schon Wissenschaftskommunikation. Warum sollten Klimafakten nicht mit rein?
Können Sie da mal ein Beispiel nennen, wo ein aktueller Anlass sich gut anbietet, um auf das Größere dahinter zu verweisen?
Diese massive Hitze in Indien zum Beispiel und in Pakistan, ja, das ist so ein Beispiel, wo man quasi auch darauf hinzeigen kann, auf eine Weltkarte. Hier war der Durchschnitt im März und im April deutlich übernormal und das ist doch interessant. Das kann man doch den Menschen durchaus zumuten, das zu erfahren, sage ich mal.
Da zeigt sich jetzt schon ein bisschen, dass natürlich dann die Gefahr besteht, gerade im Wetterbericht dann immer die Probleme und die Folgen aufzuzeigen, aber nicht unbedingt mögliche Lösungsansätze. Besteht da nicht die Gefahr, dass man vor allem Angst vermittelt, die dann ja vielleicht auch eher lähmend ist?
Naja, als erstes sind das ja Fakten. Wir können ja diese Fakten nicht weglassen. Es ist ja auch eine Tradition, auch beim Wetter immer wieder mal über den Tellerrand hinwegzuschauen und zu zeigen, was passiert denn in den USA. Es gibt da Tornados oder Wirbelstürme, Hurrikane. Das sind ja Sachen, die gehören zum Wetter dazu. Das Wetter ist eben nicht einfach nur so, wie es vielleicht vor 30 Jahren war. Wie wird das Wetter am nächsten Tag oder kann ich am Wochenende grillen? Es ist mehr. Und der Vorwurf der Angstmache, ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört, aber dann könnten wir ja eigentlich auch nicht mehr über den Krieg reden und die grauenvollen Bilder zeigen. Macht das nicht Angst? Also wir dürfen uns nicht davon entfernen, Fakten darzustellen. Das ist unser Job. Natürlich braucht man andere Formate, die nochmal Lösungen aufzeigen. Ich sage ja nicht, dass es keine Lösungen gibt, aber die Fakten müssen auf den Tisch.
Wie viel Austausch gibt es denn da inzwischen auch unter Ihren Kolleginnen und Kollegen, unter anderen Fernsehmeteorologen? Teilen da viele Ihr Engagement?
Also es gibt ja einen weltweiten Verbund von Meteorologen. Das gibt es schon seit vielen Jahren, wo diese Meteorologen quasi, alles Kommunikatoren in ihren Ländern international, die miteinander in Verbindung stehen und Informationen teilen. Das ist also kein neues Phänomen, dass man über Klimafakten redet.
Ja, aber dass es so präsent in der Wettervorhersage ist, das ist, würde ich sagen, schon ein relativ neues Phänomen.
Ja, also Der Carsten Schwanke macht das ja auch in der ARD, der macht das ja auch schon seit vielen Jahren. Vielleicht ist das in Deutschland nicht so aufgefallen, aber international gibt es das schon länger, auch in den USA. Das hat natürlich in den letzten Jahren deutlich zugenommen und ich dachte natürlich auch nicht, dass das so eine Welle schlagen würde. Letztendlich haben wir ja, wie schon gesagt, über Hurrikane berichtet oder andere Wirbelstürme, Taifune. Da war für mich irgendwie der Übergang, jetzt eine Klimakarte zu zeigen, jetzt wirklich nichts Besonderes. Wobei, man muss ja auch sagen, das hat natürlich auch andere Gründe. Ne? Es gibt einfach politische Gründe, dagegen zu sein. Und dagegen zu sein, dass das im Wetterbericht vorkommt, denke ich, ist auch eine politische Motivation.
Welche Rückmeldungen bekommen Sie denn von den Menschen, die Ihre Wetterberichte schauen, am häufigsten?
Also eigentlich habe ich sehr viel positive Rückmeldung, muss ich sagen. Sei es auf Twitter mittlerweile oder wenn ich Menschen irgendwo treffe, mit ihnen rede. Also ich bekomme eigentlich fast durchweg positive Rückmeldungen. Es gibt natürlich auch negative, die ignoriere ich mittlerweile, soweit es geht. Auf Twitter ist das ja ganz einfach. Aber manche versuchen es halt irgendwie über Zeitungsartikel oder Kommentare, versuchen irgendwelche Sachen gegen mich aufzubringen. Eigentlich rede ich da gar nicht mehr drüber und ich ignoriere das mittlerweile auch. Da haben die echt keine Chance mehr mit, weil das ist einfach gegessen, wirklich. Die Klimakrise ist so präsent und da noch Energie zu verschwenden, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die das nicht verstehen wollen. Es gibt natürlich welche, die wissen nicht so genau, wie sie da dran gehen wollen. Und genau für die ist eben Aufklärung wichtig, dass man über Fakten redet und ja, Zusammenhänge erklärt. Und das kann auch ganz einfach sein. Also viele verstehen ja auch die Zusammenhänge im Wetter nicht. Und dann ist es ja ganz gut zu sagen, das ist normal und das ist die Abweichung davon.
Und haben Sie das Gefühl, Sie haben mit Ihrem Engagement da schon etwas bewirkt?
Ja, dass ich was bewirke, darum ging es mir ja gar nicht. Genauso wie beim Wetterbericht. Ich zeige die Wetterkarten. Ich wollte einfach nur zeigen, hier so und so ist das. Natürlich meine Überzeugung, das sollte ja von jedem sein, den Klimaschutz zu unterstützen oder voranzutreiben. Weil letztendlich sägen wir auf dem Ast, auf dem wir sitzen. Und das kann eigentlich doch, kann doch keiner ernsthaft was dagegen haben, den Klimaschutz umzusetzen. Die Liste der Organisationen und Wissenschaftler und Institute ist ellenlang. Die sagen, es muss was passieren, es muss ganz, ganz schnell etwas passieren. Es ist ja jetzt nicht die Meinung vom Terli, was immer wieder auch dann so von der Gegenseite gerne mal aufgebracht wird. Das ist Fakt einfach. Wir müssen einfach darüber hinweg und wir müssen endlich auch zum Klimaschutz kommen, weil die Zeit rennt einfach davon. Wer es nicht glaubt, kann ja noch mal in den IPCC-Bericht schauen, in den letzten.
Özden Terli ist Meteorologe beim ZDF. Mit ihm habe ich heute Mittag über Klimaberichterstattung gesprochen. Medias Res endet ja traditionell nicht mit dem Wetter, sondern hiermit.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Björn Fasel. Ich bin Redakteur beim Stader Tageblatt. Unsere Schlagzeile lautet: Axtmann attackiert Obstbauer. Der Bürgermeister der Samtgemeinde Lühr hat große Angst um seine Feuerwehrleute. Ein psychisch kranker Mann, in der Region als der Axtmann bekannt, hat überall auf seinem Grundstück Stacheldraht gespannt, zum Teil auch auf Augenhöhe. Und der Bürgermeister befürchtet jetzt, dass Feuerwehrleute sich bei Einsätzen verletzen könnten. Denn sie werden immer wieder zu Feuer auf dem Grundstück gerufen. Das große Problem sind die rechtlichen Hürden. Die Einweisung eines psychisch Kranken sind schwer. Die Gerichte müssen prüfen, ob Fremd- und Eigengefährdung vorliegt. Das verneinen bislang die Richter, obwohl der sogenannte Axtmann bereits einen Vorraum der Sparkasse zertrümmert und Polizisten mit einem Samurai-Schwert bedroht hat.
Mehr Zivilcourage, die fordert der italienische Schriftsteller Roberto Saviano, um den es gleich im Büchermarkt geht. Mein Name ist Annika Schneider, das war Medias Res. Machen Sie es gut.